Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas von Gunten.
Andi, es ist einmal Zeit für Follow-up. Also wir kommen im Wesentlichen auf Themen und auch Rückmeldungen zurück. Also Themen, die wir schon hatten, auch Rückmeldungen aus dem Publikum. Zuerst aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Und da geht es darum, dass wir ja für alle Podcast-Episoden Shownotes veröffentlichen. Also eine kurze Beschreibung von den Episoden und dann auch weiterführende Links. Das sind so Aufzählungen mit Titel und so weiter. Dann gibt es aber auch Chaptermarks oder Kapitelmarken. Also dass man kann bei den meisten Episoden zu den Themen gumpen, einfach nicht alles hören will. Und dann gibt es auch immer häufiger ein Transkript, ja, das Verschriftliche von dem, wo wir reden. Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Die Shownotes machen immer mehr. Chaptermarks machen wir, aber zum Teil auch Podcast-Plattformen, unterschiedlich. Und Transkript machen bis jetzt eigentlich nur Plattformen, also auch sehr unterschiedlich. Häufig ist in der Zahlversion, aber je nach Podcast-App und der Plattform auch standardmäßig. Dort ist halt die Qualität sehr unterschiedlich, muss man sagen. Darum tun wir jetzt neuerdings anfangen, probieren, ein eigenes Transkript zu liefern. Weil wenn wir es selber liefern, dann wird meistens das genommen und nicht das, was die Podcast-Plattform selber erstellt hat. Ich muss aber sagen, KI, es sind immer KI-Modelle, die Transkripte machen, die stossen da beim Schweizerdeutschen an deutliche Grenzen. Aber wir arbeiten an dem und versuchen jetzt mal, da mit eigenen Transkripten zu arbeiten. Ich habe auch mit Cloud Code etwas vibe-coded, wo das etwas effizienter machen bei der Produktion. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Bei den Shownotes ist es so, dass je nach Plattform, je nach App, wird halt die Formatierung nicht übernommen. Also Spotify zeigt sich genau umgekehrt an. Also was fett ist, ist nicht fett und umgekehrt. Da hat Abstände und so stimmen nicht. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist einfach ein sehr einfach strukturierter Text, wird darum unterschiedlich übernommen. Und ja, bei den Chaptermarks, auch nochmal Spotify, dort ist mir aufgefallen, obwohl wir eigene Chaptermarks haben, hat Spotify angefangen, die KI-basiert zu generieren. Sie sind nicht besonders gut gestimmt. Das konnte ich jetzt können ausschalten. Ja, schau die Funktionen an, liebes Publikum, also nutze die. Ich weiss, es gibt Leute, die den Podcast fast lieber lesen als hören. Auch mit KI-Tools, oder kann man dann drauf werfen, gibt auch Tools, die darauf spezialisiert sind, also da kann man sehr viel drüber machen. Aber mit dem Schweizerdeutschen haben wir auf absehbare Zeit halt wirklich noch ein Problem. Also die Transkription, die hat einfach das ein oder andere Problem. Oder eben auch so Sachen wie von Gunten, gar nicht gut bei den KI-Modellen. E-Töp, eigenesischer Datenschutzbeauftragter, Datenschutzplaudereien. Wir haben auch noch leider ein paar ziemlich zentrale Begriffe, wo die KI-Modelle auch Mühe haben. Aber besser als nichts. Das einfach quasi als Hinweis, dass gewisse Sachen von uns kommen, gewisse Sachen von den Apps und Plattformen. Es ist halt sehr unterschiedlich. Und gerade was die Apps und Plattformen selber machen, da haben wir letztlich keinen oder nur beschränkten Einfluss.
Ja, und darum finde ich super, Martin, dass man, du dir die Mühe machst, jetzt die Transkripte versuchen selber zu machen. Weil dort ist schon so, dort sieht man natürlich zum Teil haarsträubendes Zeug, gerade im Schweizerdeutschen. Und von dem her ist natürlich grossartiger Dienst an unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir versuchen, da unsere Transkripte so gut wie möglich zu machen. Besten Dank. Martin, du hast einen Blogpost geschrieben kürzlich, den ich interessant gefunden habe, und zwar DeepL, auch eine Firma, die wir immer wieder mal erwähnen, auch eine Firma, die sich ja eigentlich so ein bisschen als europäische Plattform angeboten hat oder anbietet, aber ist, glaube ich, mittlerweile auch verkauft worden, wenn es mir recht ist. Auf jeden Fall interessant ist, dass die neuerdings dürfen, gemäss ihren AGBs, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob es Datenschutzerklärung ist, dass sie sagen, sie dürfen jetzt neuerdings die amerikanischen Amazon Web Services nutzen. Was natürlich das ganze Europäische wieder ein bisschen in Frage stellt. Oder habe ich das richtig verstanden?
Du hast das richtig verstanden. DeepL, was die Abkürzung ist für Deep Learning, also ein alter Begriff für KI, die sind ja so bekannt, dass wirklich einer der ersten Anbieter war, oder vielleicht sogar der erste Anbieter, den du vernünftig hast übersetzen können. Also Google Translate hat es in Urzeiten gegeben. Das ist aber zum Teil häufig ein bisschen lustig, komisch gewesen, was rausgekommen ist. Und DeepL ist eine deutliche Verbesserung gewesen, auch sehr bekannt. Und eben, sie sind aus Deutschland grundsätzlich, nur da ist aber auch Investoren drin. Ich glaube, zuletzt haben wir über die geredet, weil sie so teuer geworden sind. Also sie haben Preise massiv gut da. Dann gab es auch schon über die geredet, dass bei der Compliance gar nicht so einfach ist. Also wenn du bezahlst, hast du nicht automatisch einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Im letzten Stand war es, dass du Sales musst schreiben, dann kommst du über. Das gleiche auch, wenn du zusätzlichen Geheimhaltungsbedarf hast, zum Beispiel als Arzt oder als Anwältin. Und ja, jetzt werden die Nutzerinnen und Nutzer nach dies nach informiert, dass DeepL jetzt auch Infrastruktur von Amazon Web Services kann nutzen. In Europa nutzen sie das, ich glaube in Frankfurt. Ja, also der Nimbus jetzt vom einfach rein deutsch-europäischen Dienst ist natürlich jetzt weg. Ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, dass die Amazon Web Services nutzen. Die haben sicher gute Gründe, das zu machen. Aber ja, es sind jetzt natürlich viele Nutzerinnen und Nutzer, die das erfahren, sind enttäuscht. Und der aktuelle Stand ist wohl, dass du natürlich kannst künden. Ich glaube, der Vertrag läuft spätestens dann Ende 2026 aus. Ja, genau. Und wenn du nicht widersprichst, dann gilt's. Was auch noch speziell ist. Also du musst nicht einwilligen, sondern einfach nicht widersprechen. Und eben, du kannst natürlich außerordentlich künden. Und ich glaube, der letzte Kündigungstermin nach dem aktuellen Stand ist per Ende Jahr. Also dann bist du quasi raus, wenn du widersprochen hast, egal wie lange das aktuelle Abo noch läuft. Ich persönlich muss immer sagen, ich halte DeepL schon seit einiger Zeit für hoffnungslos überschätzt. Eben, also sie sind immer teurer geworden, auch Zusatzfunktionen, die kosten, fängst alle extra. Sie sind immer angeschrieben, oder? Und draufklickst, musst du auch für das zahlen. Und auch die Übersetzungsqualität finde ich gegenüber den grossen Modellen, so von Anthropic, Claude, OpenAI, also ChatGPT und die Sachen und auch Gemini von Google, finde ich die nicht so toll. Also gerade auf Englisch stehen sie häufig so ein bisschen Dinglish. Also es ist zwar Englisch, aber man erkennt sehr gut die deutsche Herkunft. Ich glaube, die haben ihre Zenit überschritten.
Den Eindruck habe ich auch. Und was in dem Zusammenhang aber noch interessant ist, glaube ich auch, dass die Leute vielleicht jedes Mal, wenn so etwas passiert, auch wieder sich klar werden müssen, oder? Dass eigentlich die allermeisten Services, oder sagen wir mal sehr viele, ich tue es ein bisschen übertrieben, aber sehr viele Services in der Schweiz und in Europa letztendlich auf einem von den grossen amerikanischen Hyperscaler-Cloud-Plattformen betrieben wird. Entweder Amazon Web Services, Google Cloud oder Microsoft Azure. Das ist einfach die Realität, oder? Und oft wird etwas verkauft als besonders europäisch. Und wenn man genauer her schaut, ist es eben nicht der Fall. Zum Beispiel Swisscom mit ihrer AI-Plattform, wo dort Claude nutzt, in einem Bedrock-System von AWS. Das ist einfach nicht, es ist nicht schweizerisch. Punkt. Muss man einfach nicht behaupten, oder? Und es ist auch nicht europäisch. Man hat eine amerikanische Firma, ob das jetzt in Frankfurt steht oder nicht. Ich persönlich finde es auch nicht so schlimm. Das muss man ganz, wollte ich schon sagen, oder? Ich glaube einfach, man muss sich da nichts vormachen. Und das ist zum Teil halt einfach ein bisschen problematisch. Und darum ist es gut, wenn so ein Fall mal wieder an die Öffentlichkeit gezerrt wird.
Vor allem ist halt nicht die digitale Souveränität, die man aus guten Gründen auch anstrebt. Wir haben auch Gründe, vor allem auch politische Gründe, dass man das eigentlich will. Das zeigt vielleicht, dass auch so Vorzeigeunternehmen das nicht hinkriegen. Und das ist auch gerade der nahtlose Übergang zu einem anderen vielleicht Vorzeigeunternehmen, nämlich zu Proton. Die haben jetzt so einen Zoom-Konkurrent eingeführt, einen Videokonferenzdienst namens Proton Meet. Wie immer sehr geschickt in der Kommunikation. Auch der CEO selber, der Andy Yen, hat da einen Blogbeitrag geschrieben. Und da betont er eben auch, sie haben das jetzt also gemacht, eben vor allem mit Blick auf den US Cloud Act. Auch eben, dass sie ein Compliance-Problem etc. Und bei ihnen End-zu-End-Verschlüsselung, ja, Gespräche werden dort geschützt, was am meisten darauf ankommt. Und wenn man das so ein bisschen liest, dann fällt mir häufig Proton auf, dass Kommunikation so ein bisschen überspezifisch ist. Und das hat einen einfachen Grund, weil der Dienst basiert maßgeblich auf amerikanischer Infrastruktur. Das ist vielleicht ein bisschen speziell, vielleicht nicht überraschend, wenn man Proton schon seit länger ein bisschen kritisch verfolgt. Aber ja, und das basiert auf einem amerikanischen Dienst, der heisst LiveKit Cloud. Der ist wohl sehr etabliert, sehr gut. Also der wird von vielen Grossen genutzt, um so voice-basierte Kommunikation zu machen. Aber ein bisschen ironisch, eben LiveKit sitzt in den USA. Die Unterauftragsverarbeiter sind dann DigitalOcean, Google und Oracle, auch in den USA. Dann haben sie noch so ein bisschen Tracking drauf. LiveKit Cloud ist zum Teil auch selber verantwortlich, also nicht nur Auftragsverarbeiter, sondern sie machen mit den Daten, die sie sammeln, wirklich auch noch eigene Sachen. Also eigentlich sehr fragwürdig einerseits. Auf der anderen Seite kann man natürlich fragen, wie schlimm ist es? Weil offenbar ist es schon so, dass die Inhalte, die sind end-zu-end verschlüsselt. Also Gespräche und die Chats, die sind super end-zu-end verschlüsselt, soweit man es sieht. Aber halt Metadaten, die gehen in die USA, die IP-Adresse, weitere Metadaten. Auch Proton selber verwendet 90-tägige Cookies und so Geschichten. Wie so häufig bei Proton, sie versprechen vielleicht Sachen, oder dann bei der technischen Umsetzung nicht stimmt. Es ist aber immer schön, wie sie natürlich so ein bisschen plausible Deniability machen, weil sie den LiveKit Cloud erwähnen in der Datenschutzerklärung, aber nicht, dass es ein amerikanischer Dienst ist. Oder sie betonen da auch wirklich sehr überspezifisch, was dann die Infrastruktur, wie sie sagen, kann sehen und was nicht. Ich weiss nicht, wie schlimm das jetzt wirklich ist, aber auch da, wenn du jetzt zu Proton gehst, zu Proton Meet, zum Beispiel wenn du von Zoom herkommst, dann erwartest du nicht, dass du indirekt wieder amerikanisch unterwegs bist.
Genau, und das ist ja der Unterschied auch nicht so, so super gross, denn zu der, gerade zum Beispiel Zoom, wo da verschiedene Möglichkeiten zur Verschlüsselung ja vorhanden sind, habe ich dann das Gefühl, das ist dann auch nicht mehr so ein riesiger Schritt. Aber klar, Es ist immer das Gleiche. Schau, ich komme immer wieder zum gleichen Thema zurück. Es wird einfach Zeug versprochen, das nicht wirklich eingehalten wird. Und es ist wichtig, dass wir uns einfach bewusst sind, wir haben die Infrastruktur nicht in Europa im Moment. Es wird ein Zeitchen gehen, bis wir sie haben. Und bis dorthin müssen wir ganz gut heranschauen, was uns versprochen wird.
Definitiv. Da übrigens Quelle einmal mehr der Sam Bent, bekannter Blogger aus den USA bei Sicherheitsthemen. Er schaut Proton nicht zuerst mal kritisch auf die Finger, auch immer zu Recht. Leider ist sein Blog, so ein bisschen technisch wie er gebaut, ist ein bisschen anstrengend. Also wenn man keinen Content-Blog hat, kannst du die Seite eigentlich nicht abrufen, sage ich mal. Aber gut, wer es zulässt, hat hoffentlich einen Content-Blogger im Einsatz. Und sonst habe ich in einem eigenen Blogbeitrag auch die wesentlichen Geschichten wieder vom Sam Bent auf Deutsch übersetzt.
Sehr gut, super, danke Martin. Wir haben noch eine Rückmeldung bekommen, einen Kommentar von Mirko. Er schreibt da, ich hatte vor einigen Wochen eine Diskussion zum Thema europäische Clouds und Verschlüsselung. Fast keine ermöglichen eine hardwarebasierte Verschlüsselung mit eigenen Schlüsseln. Bei US-Clouds ist das möglich. Es ist also auch eine begründete Insuffizienz bei den Alternativen. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir oft auch einfach zu wenig guten Service haben, da bei uns. Oder? Das ist einfach schon ein Problem. Oder?
Das ist ein Problem. Eben, ich muss schon sagen, gerade Google und auch Amazon Web Services sind bei Compliance-Themen häufig eben recht gut, abgesehen davon, dass sie amerikanisch sind. Microsoft bin ich kritischer. Die haben auch gefühlt viel mehr Sicherheitsvorfälle. Gut, bei Amazon Web Services haben sie den ein oder anderen Vibe-Coding und KI-Fail gehabt. Also, das hat denen recht viel Geld gekostet, was man so liest, was sie für Ausfälle gehabt haben, weil sie da auch in Probleme hineingelaufen sind. Aber ja, das ist wirklich das Ding, oder? Also, die Alternativen sind häufig nur scheinbare Alternativen, wenn du es genau anschaust. Ich sage immer, bei E-Mail-Diensten zum Beispiel ist mein normaler Test, ja, wie ist denn das Compliance-Archiv für die E-Mail? Wie funktioniert das? Und dann landest du häufig am Punkt, wo sie sagen, ja, du musst einen Drittanbieter haben. Aber bei Google zum Beispiel ist das halt bei Google Workspace ein Feature, wo inbegriff ist oder wo dazu kannst klicken. Ist halt dann noch praktisch, muss man sagen. Oder auch sonst bei der Datensicherheit. Weil eben Compliance, natürlich muss das Recht einhalten, kein Zweifel. Aber ja, so Checkbox-Compliance allein langt ja bekanntlich nicht.
Haben dir Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.